Scanners mit einer etwas merkwürdigen Situation. We never close our eyes. Das muss ein schwieriges Leben sein. Wir haben es 4:10 hier bei der Morning Show am Nachmittag. Und ich habe einen Studiogast, und zwar Sebastian Jünemann. Hallo.
Hallo.
Wir müssen das Ganze erstmal so ein bisschen erklären. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, erst hat Österreicher die Grenze dicht gemacht, kurz darauf Ungarn, Serbien und nun ist auch die griechisch-mazedonische Grenze ja dicht. Der kleine Grenzort Idomeni ist zum improvisierten Lager für mehr als 14.000 flüchtende Menschen geworden und nun soll das Lager natürlich geräumt werden. Doch wohin mit den Geflüchteten? Erschwerend hinzu kommen noch sintflutartige Regenfälle, sinkende Temperaturen. Die Nachrichten waren voll davon in den letzten Tagen. Flüchtlinge reisen ab, liest man in den Schlagzeilen, aber wohin reisen die eigentlich? Da wollen wir jetzt mal drüber sprechen, wie es dort aussieht und wie es dort weitergeht für die Menschen. Sebastian, du hast die unabhängige Hilfsorganisation Kados gegründet, die sich unter anderem dort engagiert. Und zwei deiner Mitarbeiterinnen sind heute aus Idomeni zurückgekommen, ist das richtig?
Ja, genau.
Und endlich von dir bekannte Helfer sind noch vor Ort. Du stehst auch in ständigem Kontakt mit denen eigentlich. Erzähl mal von dem Problem, was du heute hattest.
Genau, seit heute Morgen sind die Telefone tot, also ich erreiche weder die deutschen Handykontakte noch die griechischen im Moment. Das kann damit zusammenhängen, es sind ja heute mehrere tausend Refugees aufgebrochen in Richtung mazedonischer Grenze zum weiteren sogenannten March of Hope, um zu fordern, dass die Grenzen aufgemacht werden, um einen Weg nach Mazedonien zu finden. Es kann natürlich sein, dass ich die Handys einfach nicht erreiche, weil die jetzt
durch ein Funkloch gerade marschieren oder
draußen in der Pampa sind. Ja. Genau, wir hoffen mal nicht, dass es irgendwie an Problemen mit den Sicherheitskräften liegt, aber
also ihr habt niemanden, der jetzt, sag ich mal, an einem fixen Standpunkt die ganze Zeit quasi die Stellung dafür euch hält und eigentlich erreichbar sein müsste. Also es ist jetzt nicht, dass es garantiert ein schlechtes Zeichen ist.
Nein, gar nicht.
Okay, also
wir von Kados sind ja momentan auf Lesbos aktiv, zusammen mit dem Sea-Watch e.V.
Mit dem Rettungsboot, was hier letzte Woche
eingeweiht wurde. Genau, wir hatten nur letzte Woche zusammen mit dem Rettungsboot einen 7,5-Tonner mit Spenden geschickt, der nach Idomeni gefahren ist, um dort die Küchen mit zu versorgen. Und auch Winterkleidung etc. Und genau, das hat schon gesagt, sind ja heute zurückgekommen.
Wie sieht's jetzt überhaupt da aus? Was war dein letzter Eindruck, den du bekommen hast?
Also was ich gehört habe, ist von allen Menschen immer wieder, dass die Eindrücke unglaublich sind. Man sieht es ja auch im Internet, wenn man mal schaut.
Alles matschig und es regnet genau. Und die Zelte halb zerrissen schon.
Ne? Genau, verschiedene Fotografen waren jetzt ja da. Björn Kiesmann fällt mir da ein, ist jetzt gerade, glaube ich, noch in Griechenland unterwegs. Der postet regelmäßig, da kann man sich einen Eindruck verschaffen. Es sieht wirklich, das sind absolut menschenunwürdige Zustände. Die Menschen wissen auch einfach gerade nicht, wo sie hin sollen, weil wie gesagt, weiter geht es nicht. Die Grenze ist komplett dicht. Innerhalb Griechenlands gibt es auch nicht wirklich Alternativen. Es gibt ja in Griechenland 5 sogenannte Hotspots, die eröffnet werden. Davon sind erst 2 betrieben. Wer Bilder von dort sieht, sieht besser als Idomeni, sieht das auch nicht aus.
Ja.
Also gerade ist es tatsächlich eine schier unlösbare Situation.
Was war denn dein letzter Stand? Wie viele Leute sind dann jetzt noch da in Idomeni?
Also der letzte Stand war jetzt, dass essensmäßig jeden Tag zwischen 10 und 14.000 Essen gekocht werden. Also okay. Kann man davon ausgehen, 12, 13, 14.000 Menschen mindestens sind da vor Ort.
Und abgesehen von Essen und natürlich offensichtlich von Zelten, wie wir es aus den Bildern halt kennen, was brauchen die Menschen da am dringendsten?
Na, man kann sich natürlich vorstellen, wie das aussieht. Das ist kein geplantes Camp, kein strukturiertes Camp, sondern ein entstandenes Camp. Viele Menschen auch, die nach geltendem europäischen Recht gerade nicht weitergelassen werden, weil sie eben nicht aus Syrien, Afghanistan oder Irak kommen, denen also gar nicht die Möglichkeit geboten wird, hierher zu kommen, Asylverfahren zu starten. Die sind dort im wahrsten Sinne des Wortes gestrandet, wissen nicht, wie es weitergeht. Es gibt keine medizinische Versorgung, die ausreichend ist für alle. Ich weiß, MSF ist vor Ort. Aber was man hört, es gibt natürlich dann immer auch wieder über Twitter Horror-Stories, die aufgebauscht werden, wie schlimm auch gerade so einzelne medizinische Tasks sein. Das würde ich weder bestätigen noch bestreiten wollen. Ich glaube, klar ist, für 14.000 Menschen, die viele hundert Kilometer teilweise zu Fuß zurückgelegt haben, die kein Geld haben, die nichts haben, ist das ein unhaltbarer Zustand. Und ich denke, medizinische Versorgung, Essensversorgung sind gerade die großen Themen und natürlich adäquate Unterbringung bei den Temperaturen.
Heute kam die Nachricht rein, dass 3 afghanische Flüchtlinge in einem hochwasserführenden Fluss ganz in der Nähe ertrunken sind, beim Versuch von Nordgriechenland nach Mazedonien einzureisen. Was ist jetzt mit den Tausenden, die ihr Leben nicht so aufs Spiel setzen wollen? Welche Fluchtrouten nehmen die jetzt? Wo gehen die gerade überhaupt hin?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass vor Ort momentan, also es wird natürlich mal viel diskutiert, ob eine Route über Albanien was Machbares wäre. Gerade ist, glaube ich, man muss sich das ja so vorstellen, bis sich so eine Nachricht einer neuen Fluchtroute durchsetzt und das durchorganisiert ist, das dauert natürlich auch.
Ich glaube, gerade ist es, als man jetzt gehört hat, es war klar, die Grenze ist komplett dicht,
so beschrieb es jemand vor Ort, hat man einfach gesehen, die Menschen verlieren den kleinen Rest an Hoffnung, den sie hatten, bar jeglicher Emotionen und wissen gerade erstmal gar nicht, wie es weitergehen soll. Und ich glaube, dass sich eine geplante weitere Fluchtroute jetzt ganz schnell etabliert, das dauert natürlich.
Das ist ja wahrscheinlich auch dann meistens irgendwelches Hörensagen und Gerüchte und manchmal rennt man tagelang in die falsche Richtung, nichts passiert oder sowas wahrscheinlich, oder?
Ja, genau.
Himmelswillen. Wir reden gleich mal darüber, was ihr eigentlich konkret dort macht mit eurer Hilfsorganisation CADUS. Dazwischen hören wir ein bisschen Musik. Du bleibst noch einen Moment hier.
Jupp.
Frisky girl till 3 o'clock in the morning. Hon und 3 a.m. hier bei der Morningshow am Nachmittag. Die unabhängige Hilfsorganisation CADUS aus Berlin hilft auch im Flüchtlingslager Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze, aber nicht nur dort. Sebastian Jünemann hat CADUS gegründet, 2014 hast du gerade gesagt. Was war da eigentlich der Auslöser damals?
Na, der Auslöser damals war, dass es ein paar Leute von uns gab, die für andere Hilfsorganisationen gearbeitet haben, zum Teil schon jahrelang und viele internationale Katastrophen miterlebt haben, unzufrieden waren, wie die Arbeit oft funktioniert, wie wenig innovativ Probleme angegangen werden, wie wenig Betroffene mit einbezogen werden. Da wollten wir was Eigenes gründen, um es einfach anders zu versuchen. Und genau, das haben wir dann so Anfang 2014 geplant und Mitte 2014 sind wir on air gegangen damit.
Ist das einfach, das dann anders zu machen? Weil man kommt ja wahrscheinlich ganz schnell dann auch in so eingefahrene Strukturen, ne? Also dann vor Ort, oder?
Natürlich, einfach ist natürlich nicht. Man muss sich halt Konzepte überlegen, was macht man einfach, muss ich vor Ort die Dinge angucken. Ist es dann machbar? Macht man Dinge vielleicht zum ersten Mal so? Ist auch die Gefahr natürlich da zu scheitern. Wir hatten, glaube ich, relatives Glück, wenn man das ist jetzt fast schon apartheid sozusagen, aber wir hatten relatives Glück damit, dass wir dann in eine Region gekommen sind, wo die Bevölkerung sehr großes Bedürfnis nach Hilfe hatte und sehr große Lust auf Kooperation, sodass uns tatsächlich auch durch die Projekte einfach gemacht wurde am Anfang.
Euer Stichwort ist so ein bisschen nachhaltige Hilfe. Für alle, die euch nicht kennen, was genau meint ihr dann damit?
Na, es ist ja seit den 90ern gibt es die Kritik daran, dass viel dessen, was an Entwicklungszusammenarbeit passiert, keinen nachhaltigen Charakter hat. Wir exportieren hier Nahrungsmittelüberschüsse, wir schaffen neue Abhängigkeiten, indem Organisationen vor Ort sich so aufstellen, dass sie im Endeffekt immer weiter gebraucht werden. Und das war unsere Idee. Wir wollten das so nicht. Wir wollten immer lokale Partner haben, wollten die Projekte mit den lokalen Partnern und Partnerinnen so organisieren, wie sie auch gebraucht werden vor Ort.
Und funktioniert es gut?
Ja, im Rahmen dessen, wie man es gerade machen kann, wir arbeiten ja hauptsächlich in Syrien. Ja. Da ist das natürlich schwierig, weil Syrien nicht nur unter einem wirtschaftlichen, sondern von Seiten der Türkei leider auch unter einem humanitären Embargo steht. Das heißt, wir haben wahnsinnige Schwierigkeiten, dort überhaupt hinzukommen, dort Material hinzuschicken. Es sind also mehr externe Gründe. Die Zusammenarbeit mit den Strukturen dort vor Ort, die läuft eigentlich super, wenn wir denn hinkommen.
Ihr kooperiert unter anderem auch mit Sea-Watch, also dieser privat organisierten Seenotrettung von Flüchtlingen. Die lassen Ende der Woche ihr zweites durch Spenden finanziertes Boot vom Stapel. Wie konkret seid ihr da beteiligt?
Bei der Sea-Watch 2 gar nicht. Unsere Kooperation ist relativ jung. Wir haben im Januar auf Lesbos zueinander gefunden. Wir hatten Gelder und ein Projekt in der Pipeline, um dort zu starten mit einem weiteren Rettungsschnellboot. Sie wollten das auch und dann haben wir einfach gesehen, die Organisationen passen gut zusammen. Wir haben ein bisschen mehr Erfahrung im Organisieren internationaler Einsätze und die Sea-Watch hat viel mehr Erfahrung bei der Seenotrettung. Sodass wir gesagt haben, nehmen wir diese Kompetenzen zusammen, dann könnte das eine runde Sache werden. Und haben halt dann zusammen dieses weitere Rettungsschnellboot gekauft. Der Sea-Watch 2 ist ja ein großes Boot, das auf die Tripolis-Route gehen wird. Da ist CADUS nicht beteiligt.
Okay, verstehe. Ansonsten baut ihr gerade in einer Neuköllner Werkstatt eine mobile Klinik. Wir haben gerade schon mal, als die Musik lief, ein bisschen drüber gesprochen. In einem LKW, die dann im syrischen Kriegsgebiet zum Einsatz kommen soll. Ist die schon einsatzfähig? Seid ihr eigentlich schon fertig?
Nee, es liegt da noch ganz klar momentan an den Geldern. Ich sag das ja immer so gern, bei uns ist die Öffentlichkeitsarbeit einfach noch so ein bisschen die Achillesferse. Da haben wir jetzt erst angefangen, uns jemand dazu zu holen, die da auch weiß, wie das funktioniert. Vorher war das tatsächlich fast ein bisschen Zufall, ob man von uns mal hört. Und das Spendensammeln ging sehr langsam. Wir planen dieses Krankenhaus auf 3 LKWs und 3 Anhänger. Und wir haben jetzt einen LKW quasi fertig, ist im Umbau in den letzten Schritten. So dass wir auch sagen können, definitiv fährt dieses Jahr ein LKW runter, der medizinisch arbeiten kann, aber das Komplettprojekt mobiles Krankenhaus, Das wird nur funktionieren, wenn die nächsten Spendenläufe gut funktionieren.
Und das ist dann so, dass in den LKWs selber zum Beispiel dann der OP-Raum ist? Oder ist es so, dass da die Bausätze drin sind und ihr baut das dann draußen auf?
Genau.
Okay,
genau.
Alles klar.
Ich wusste jetzt nicht so genau. In den LKWs selber, die so Konzepte gibt es auch, aber die sind meistens nicht geländegängig. Und wenn sie geländegängig sind, dann kosten die direkt was zwischen 500.000 und 1 Million. Das sind Projekte, so groß wollten wir die nicht anfassen. Wir machen das tatsächlich so, dass man dieses Krankenhaus innerhalb von einem halben Tag auf- und wieder abbauen kann mit Zeltkonzepten. So dass wir auch in diese drei LKWs plus Anhänger alles Material reinbekommen können dann.
Hier fallen also wirklich horrende Geldbeträge schon mehrfach in unserem Gespräch. Also klar, man kann euch mit Geld unterstützen. Kann man sich auch mit privatem Engagement oder irgendwie beteiligen oder seid ihr personell eigentlich gut besetzt?
Man kann sich natürlich beteiligen. Es ist immer so ein bisschen die Frage natürlich, wir suchen für vor Ort natürlich nur Fachpersonal. Also wer jetzt schon mal immer nach Syrien wollte, das passt natürlich gerade nicht so richtig.
Das ist ne.
Aber tatsächlich, natürlich, wir suchen Spenden, wir suchen aber auch immer Leute, die uns unterstützen, genau unsere Schwachpunkte, sage ich mal, noch zu unterstützen, sprich Öffentlichkeitsarbeit, Werbung machen, Spenden sammeln, kundtun, was wir tun. Und es passieren auch immer wieder Dinge, so die Kleinigkeiten, mal einen LKW vollladen, leerladen, hast du nicht gesehen. Das sind natürlich Themen, wo man immer Hilfe gebrauchen kann.
Okay, dann haltet uns auf dem Laufenden. Ihr seid gern gesehen hier. Erzählt uns, was da wieder geht und wie ihr da vorankommt und so weiter.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn ihr selbst Geld spenden wollt, Cardus unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen auf www.cardus.org. Sea-Watch freut sich auch über Hilfe, gerade jetzt, wo die Grenzen dicht sind. Da fliegen ja wieder viele Menschen übers Meer. Da ist die Seite sea-watch.org/spenden dann angebracht. Beide Organisationen sind privat finanziert, unabhängig und daher besonders unterstützenswürdig. Sebastian, nochmal danke für deinen Besuch.
Ja, danke euch.